wie denn Werte entstehen, wie sie sichtbar werden und sich verändern, habt ihr einen Psychologen, Psychotherapeuten eingeladen. Das ist vielleicht auch insofern ganz logisch und richtig, nicht, dass Psychotherapeuten die Experten in unserer Gesellschaft für Werte wären, aber die Psychologen sind zumindest die Experten in unserer Gesellschaft dafür, wie Menschen sich entwickeln und wie Überzeugungen und Persönlichkeitsreifung entstehen und passieren und solche Dinge. Und von daher ist das tatsächlich mein Fach. Das ist die Wissenschaft, mit der ich mich befasst habe in meinem Studium und in meiner Ausbildung. Und da kann man natürlich zuerst mal sagen, Werte entstehen nicht von alleine. Das ist ganz wichtig. Werte sind nicht angeboren. Musste man auch erst mal feststellen. Gibt es sowas wie angeborene Werte? Gibt es sowas wie zum Beispiel angeborenes, automatisches, instinktives Einfühlungsvermögen? Ist das angeboren, dass Menschen in einer gewissen Art und Weise zum Beispiel nicht gerne zuschauen, wenn ein anderer Mensch irgendwie gequält wird oder sowas? Nö, ist nicht. Werte sind nicht angeboren. Menschen können alle möglichen Werte und Unwerte haben und je nachdem, in welcher Kultur sie aufgewachsen sind und was so ihre Erziehungserfahrungen sind, wissen wir heute ganz klar, Werte entwickeln sich nicht von alleine. Ich habe eben schon mal einen der prägenden Menschen in meinem Leben genannt, das war Carl Rogers. Carl Rogers war der Meinung, dass als überzeugter Humanist, und Sie können sich vorstellen, ich war mit ihm nicht immer einer Meinung, Carl Rogers war der Meinung, dass sich Werte entfalten würden, wenn die Menschen einfach sozusagen mit Wertschätzung behandelt und ihren Raum zum Leben kriegen würden. Und dann wurden viele, lass die Kinder einfach so sich selbst erfahren und dann werden sie Werte entwickeln, sie werden ihre eigenen Werte entwickeln. Und er hat die Eltern damals sehr stark angeregt dazu, in der Kindererziehung darauf zu verzichten, Werte zu vermitteln, nach dem Motto, trau doch dem Kind zu, dass es seine eigenen Werte entwickelt. Und wissen Sie, was die Erfahrung war in den Forschungen, die ihn dann auch sehr verwirrt haben, beziehungsweise verwirrt nicht, sondern sehr verwundert haben, nämlich, dass die Kinder tatsächlich Werte übernommen haben, aber nicht die Werte der Eltern, sondern die Werte der amerikanischen Gesellschaft. Die Kinder der antiautoritär erzogenen Kinder der 60er Jahre haben sich dann in mehr oder weniger zwei Gruppen aufgeteilt. Das waren die einen, die tatsächlich die Werte der amerikanischen Gesellschaft aber jetzt im Extrem gefuttert haben. Also zwei Autos haben, schöner weißer Lattenzaun ums Gebäude und das Leben besteht aus einer Garage und einem schönen Häuschen, einer Familie mit zwei Kindern und vor allen Dingen viel Knete machen. Die waren also sowas von spießig. Diese Kinder, dass der Carl Rogers gesagt hat, wie konnte das passieren? Wenn die Eltern verzichtet haben, Werte zu vermitteln, haben die Kinder die Werte da absorbiert, wo sie halt gekriegt haben, das ist die Fernsehwerbung. Und dann gab es eine andere Gruppe von Leuten, die haben verzweifelt Werte gesucht und ich weiß nicht, einige von denen, die auch so in der Altersgruppe sind wie ich, sind ja doch einige hier im Publikum, 49 und älter. Die erinnern sich vielleicht daran, dass es in Kalifornien, wo wir damals auch gelebt haben, so eine Entwicklung gab, so mit Bhagwan Shri Rajneesh und so, wo die Leute so in totalitären Systemen zusammengehockt sind. Und dieser Bhagwan, also bei den Moonies oder sowas, diese Sektenführer, denen die Leute massenweise nachgelaufen sind, die haben den Leuten gesagt, wann sie morgens aufstehen sollen, was sie dann anziehen müssen, was sie dann tagsüber an welchem Flughafen sie Blumen verkaufen mussten, wann sie Gebetszeiten halten mussten, wann sie Abendessen durften, wann sie ins Bett gehen mussten und auch mit wem sie ins Bett gehen mussten. Das heißt, die Kinder dieser antiautoritär erzogenen Generation, die waren in großen Zahlen verzweifelt auf der Suche nach jemandem, der ihnen sagt, wie sie denn nun bitteschön leben sollen. Und Carl Rogers und einige seiner Mitarbeiter, unter anderem auch dann mein Doktorvater William Colson, der als gläubiger und konservativer Katholik diese ganzen Forschungen nochmal anders interpretierte, als Carl Rogers dann sie interpretiert hatte, kam zu dem Ergebnis, dass er sagte, es ist falsch, wir müssen Werte vermitteln, weil Kinder sind verzweifelt auf der Suche nach Werten und wenn wir sie nicht vermitteln, dann werden sie sich jemanden suchen, dem sie die Werte vermitteln. Und jetzt möchte ich Sie eigentlich wirklich nicht anregen, mal an einem Nachmittag die Talkshows auf den privaten Fernsehsendern anzugucken, aber tun Sie es einmal als Bildungsveranstaltung. Wenn Sie wissen wollen, was wirklich Mist ist, dann gucken Sie die Nachmittags-Talkshows, die unsere Teenager massenweise konsumieren. Wir müssen Werte vermitteln. Jetzt wäre das natürlich schön einfach zu sagen, Werte vermitteln sich einfach, indem man klare Botschaften vermittelt. Ja, das braucht man auch. Wir brauchen klare Botschaften. Eltern, die ihren Kindern sagen, wenn man zu viel säuft, ist man besoffen. Sauf nicht zu viel. Wenn man raucht, kann man daran sterben. Tu's nicht. Eltern, die sagen, wer mit jedem sofort ins Bett geht, der hat dann auch ein Problem mit Intimität und der wird wahrscheinlich keine besonders glückliche Liebesbeziehung in seinem Leben herkriegen. Eltern, die ihren Kindern das klar und deutlich sagen, haben zu höheren Zahlen Kinder, die tatsächlich auch diese Werte dann leben. Das ist ganz eindeutig auch psychologisch in vielen, vielen Forschungen belegbar, dass also zum Beispiel die Eltern, die sagen, ach, ich kann es ja eh nicht kontrollieren, dann will ich meinem Kind das Rauchen lieber nicht verbieten, dass die auch häufiger Kinder haben, die rauchen. Also es geht nicht um Verbote, es geht um klare Botschaften, aber diese klaren Botschaften sind nicht ausreichend. Es reicht nicht, unseren Kindern klare Botschaften zu geben, sondern, und das zeigt die psychologische Forschung in der Tat sehr eindrucksvoll, es ist die Übereinstimmung von klaren Botschaften und gelebten Vorbildern, die Werte erzeugt in der Kindererziehung. Wenn Sie in Ihrer Beziehung zu Hause nicht vorleben, dass Treue dann tatsächlich eben auch zu so etwas wie einer echten, lebenswerten Intimität führt, dann ist Treue uninteressant. Wenn Sie nicht vorleben, dass Ihr Finanzverhalten, um das es ja heute auch nochmal gehen wird, nicht von der Angst vom Zu-Kurz-Kommen gelebt wird, sondern dass Ihr Finanzverhalten von der Freiheit des Evangeliums, von dem Wissen um die Fürsorge eines himmlischen Vaters und wenn Ihr Portemonnaie hier hinten rechts nicht der Bereich ist, diese Hosentasche, in dem das Evangelium sich noch nicht auswirken durfte. Wenn Sie das nicht vorleben, dann können Sie über das Geld und über Besitz und über Habsucht predigen, so viel wie Sie wollen. Kinder sind begnadete Beobachter und schlechte Interpreten. In anderen Worten, sie kriegen alles mit, was sie tun. Und ein Satz, der das ein bisschen karikaturmäßig überspitzt, heißt, Erziehung bringt gar nichts, die Kinder machen einem eh alles nach. Ja, aber dieses Vormachen ist eben Erziehung. Und die Frage ist tatsächlich, ob es eine Übereinstimmung gibt. Es reicht nicht nur, Werte zu leben. Wir müssen klare Botschaften geben. Das sagt die Psychologie sehr deutlich heute. Und es reicht nicht, klare Botschaften zu geben. Wir müssen die auch selber leben. Es ist die Übereinstimmung von klaren Botschaften und Vorbildung, die Werte vermittelt. Ab dem Teenie-Alter ist es hauptsächlich nicht die Eltern mehr, die Werte vermitteln. Das ist keine Überraschung für diejenigen von Ihnen, die Teenager schon mal waren oder welche gehabt haben. Teenager nehmen ihre Werte, und das ist auch richtig so, und so hat Gott uns geschaffen, dann aus ihrer gleichaltrigen Gruppe. Und das heißt, sie bekommen Werte hauptsächlich durch die Identifikation mit diesen sogenannten Peer Groups, also auf Deutsch die Gruppe der Leute, mit denen man die Clique, die Schulkameraden und so weiter. Und es ist wirklich so, dass sie sich auch von den Werten der Eltern erstmal lösen müssen. Da hatte der Goethe recht, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Es gibt keine wirklich persönlichen Werte bei Menschen, die von ihrem Elternhaus her nie die Möglichkeit gehabt haben, die elterlichen Werte in Frage zu stellen. Und wenn Sie einen Teenager haben, bei dem Sie verzweifelt hoffen, dass es irgendwann mal wieder besser wird, kann ich Ihnen als Psychotherapeut und Familienberater und inzwischen auch vierfach erprobter Teenie-Vater einen Ratschlag geben, bei dem ich ganz sicher bin, dass er funktioniert. Warten Sie 5 Jahre. Aber wir wollen uns auch da nicht zu einfach machen. Werte vermitteln passiert in der Teenie-Zeit in einer enorm wichtigen Funktion, und die Teenie-Zeit ist die Zeit im Leben, wo wir die wichtigsten Entscheidungen machen. Diejenigen von Ihnen heute, die als gläubige, bekennende Christen hier sitzen, haben zu über 80% diese Entscheidung als Teenager gemacht, weil sie da eben ihre wichtigen Entscheidungen in der Regel treffen, die wichtigen Lebensentscheidungen, auch Werteentscheidungen. Und ich möchte Sie wirklich einladen zu fragen, sind wir bereit, mit dem, was wir in der Gemeinde, in unseren Gemeinden und Gemeinschaften tun, wirklich zu unterstützen, dass es nicht nur Unterhaltungsprogramme gibt, die dann irgendwie auch gut sind, sondern sind wir wirklich bereit, auch Gemeinde und Gemeinschaft zu leben in einer Art und Weise, so dass sich unsere Jugend wohlfühlt. Ich will jetzt nicht sagen, in welchen Gemeinden und Gemeinschaften ich überall zur Rumreise und zu Hause bin, aber ich weiß, dass es viele Gemeinden gibt, die segnen ihre Kinder nicht ein nach dem Konfirmanden- oder Religionsunterricht, sondern sie segnen sie aus. Sie werden nicht in die Gemeinde aufgenommen, sondern aus der Gemeinde heraus konfirmiert. Das ist eigentlich erschreckend. Und für mich ist das Erschreckende, dass ich den Eindruck habe, es gibt viele ältere Geschwister, die da nicht schmerzhaft drunter leiden. Ich möchte Ihnen die Frage stellen, was wollen Sie Werte vermitteln, wenn die Kids nicht da sind? Nun gut, Natürlich haben Werte auch etwas damit zu tun, dass wir individuelle persönliche Überzeugung übernehmen. Werte werden nicht nur von außen geprägt, sondern ich bin davon fest überzeugt, und das, so verstehe ich auch die biblische Anthropologie, also das Menschenbild der Bibel, dass Werte auch ganz stark geprägt werden durch die Antwort auf die Fragen, die ich dem Leben und auch die Antwort, die ich meinem Schöpfer gebe. Ich habe es heute Morgen wahrgenommen. Peter Strauch sagte, Verantwortung heißt, jemandem antworten zu müssen. Wer stellt denn bitte die Fragen? Und natürlich haben Werte auch ganz viel damit zu tun, welche Antworten ich auf die Fragen gebe, die Gott mir in dieser Schöpfung, in diesem Leben und auch mit meinem Leben stellt. Ich bin sicher, es gibt so etwas wie eine individuelle persönliche Entscheidung zu bestimmten Werten und Lebenswerten. Und nicht zuletzt, Sie und ich, wir sind Kinder unserer Zeit. Diese Zeit nennt man Postmoderne, ein Schlagwort. Aber Sie und ich, wir sind postmoderne Menschen. Und wenn es heute Morgen klar war, dass die Aufklärung, also die Moderne, die Vernunft in die Kirche getragen hat in Form einer Schauspielerin, dann müssen wir heute sagen, wir sind in der Postmoderne und wir sind fleißig dabei, die Vernunft wieder rauszutragen. Wir sind nämlich nicht der Meinung, dass Menschen vernünftig wären. Wir glauben auch nicht mehr, dass der Staat die Dinge zum Wohle aller sortiert, sondern wir glauben, dass der Staat gefährlich sei. Wir glauben nicht mehr, dass die Kirche oder die Institutionen unserer Gemeinden und Gemeinschaften den Menschen wirklich autoritativ den Weg in die Seligkeit oder den Weg zum Heil zeigt. Wir glauben auch, dass man den Kirchen und kirchlichen Institutionen nicht trauen kann und nur deswegen, weil jemand ein Pfarrer ist, sind sie noch lange nicht davon überzeugt, dass der gläubig sei. Technik und Wissenschaft, in die wir unser Vertrauen gesetzt haben in der Moderne, die zerstören unser Leben. Und das wissen wir inzwischen auch, dass die Technik und die Wissenschaft gefährlich sein können. Und dass unser Leben von der sozialen Herkunft bestimmt war, wie in der Moderne, wo es klar geordnet war, die Kinder von Arbeitern machten Hauptschule und reparierten Autos, die Kinder von mittleren Angestellten machten Realschule und verkauften Autos und die Kinder von akademisch gebildeten Leuten machten Gymnasium und Abitur und bauten hinterher Autos. Das war früher mal völlig klar, das war vor 3-4 Generationen klar. Heute gibt es keine dieser Regeln mehr. Und auch dieser Christustag ist ein hochgradig postmoderner Christustag. Sie müssen sich nämlich entscheiden, wo Sie hingehen. Und es gibt die eine zentrale Großveranstaltung eigentlich nur noch so am Schluss, wo man dann nochmal alles versucht so ein bisschen zu bündeln und wo man dann auch vielleicht das Gemeinschaftserleben hat, wie viele wir eigentlich noch sind, das ist ja auch was Schönes. Aber im Großen und Ganzen gibt es, wie im wirklichen Leben, nichts, was Sie nicht kriegen, wenn Sie sich nicht entscheiden müssen. In anderen Worten, in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur gibt es niemand mehr, der uns sagt, wer wir sind und wie wir leben sollen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, da kann man drüber jammern. Ich bin selber fest davon überzeugt, dass es keine Kultur und keine Zeitepoche gab, die nicht gottlos war. Die Moderne ist meiner Meinung nach nicht gescheitert, weil sie so schlechte Ideen hatte, sondern sie ist an ihrer Moral gescheitert. Der Staat ist in Verdun totgeschossen worden. Die Wissenschaft und Technik ist in Tschernobyl verreckt. Und der Glaube an die Kirche und Gemeinschaft, na bitte, ich möchte Sie fragen, was hat denn wirklich diese Welt von Kirche und Gemeinde gesehen und erlebt, als Auschwitz passierte? Ich glaube, da ist auch die Institution Kirche mit vergast worden. Dass es einzelne Helden gab, denen wir heute großen Respekt zollen, zu Recht, das ist keine Frage, aber die Institution, mal ehrlich, an die glauben Sie auch nicht mehr. Wer sind denn die Autoritäten? Wir leben heute in einer Kultur, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das akzeptieren, weil es auch die Postmoderne kein neuer Sündenfall ist. Es gab immer gottlose Menschen, und natürlich hat auch die Postmoderne Perversionen und Abartigkeiten hervorgebracht, die andere Epochen nicht geschafft haben. Aber war das Mittelalter wirklich besser? Also gut, ich will jetzt nicht die Postmoderne an sich heben, sondern ich möchte Sie einladen zu sagen, wir leben in einer Zeit, in der uns keiner sagt, was wir tun müssen. Und auch diese Zeit ist Gottes Zeit mit seinen Kindern. Auch diese Zeit ist eine Zeit, in die wir herausgefordert sind, das Leben zu leben, was Gott uns geschenkt hat. Und diese Zeit, in der Sie und ich heute leben, ist eine Zeit, in der wir in einem höchsten Maße gefordert sind, eigene Überzeugungen zu bilden, eigene Entscheidungen zu treffen und was wir oft auch dann die als Überspitzung, als Perversion, dann so als fast autistische, ich-bezogene, ich meine ja mehr mich-orientierte Haltung der Postmoderne erleben, diesen Individualismus, den finde ich gar nicht nur schlecht. Ich finde, der Individualismus ist eine echte Herausforderung an Sie und an mich, nämlich die Frage wirklich, wo stehe denn ich eigentlich? Ich bin nicht mehr Christ. weil meine Eltern Christ waren oder weil ich in einer christlichen Kultur aufgewachsen bin. Wir sind keine christentümliche Gesellschaft mehr. Ich bin Christ, weil ich diesem Ruf Gottes gehört habe, weil er mich herausgerufen hat, weil er es entschieden hat. Ich glaube, der Individualismus, den wir heute in unserer Gesellschaft finden, ist auch eine echte Chance. Und ich möchte Sie einladen, gerade diese verzweifelte Suche nach Werten, die wir in unserer Gesellschaft bei Jugendlichen und bei Erwachsenen gleicherweise finden, nicht nur von der Orientierungslosigkeit dieser Zeit her zu verstehen, sondern auch daher zu verstehen, dass wir wirklich noch ungeübt sind in dieser postmodernen Lebensart und dass wir auch als Kirche und Gemeinde hier herausgefordert sind. Leben braucht Werte, denn Werte machen lebendig. Es gibt kein Leben, was lebenswert wäre, ohne dass es durch Werte gelebt wird. Und das ist etwas, was die Menschen spüren. Vertrauen Sie dem. Die Kids in unseren Teenie-Gruppierungen, die wissen zwar nicht mehr, warum sie Baptisten oder Freie Evangelische Gemeinde oder Altpietistische Gemeinschaft oder sowas sind. Die wissen nicht, welche Theologien und welche Dogmatiken dahinter stehen. Und wenn sie die fragen, warum bist du da, dann werden die mit Sicherheit übrigens, wie wir Erwachsenen auch heute, nicht mehr antworten, aus tiefster Überzeugung bin ich Methodist oder sowas. Sondern die werden sagen, ja, da war eine gute Jugendarbeit oder da fühle ich mich wohl. Da habe ich halt meine Freunde. Wir sind in Netzwerke eingebunden. Wir müssen das auch. Wir müssen in Netzwerke eingebunden sein. Aber wir sind noch relativ ungeübt in dem, dass wir Menschen wirklich helfen, zu einem mündigen Erwachsenen und in diesem Sinne auch individualistischen Christsein zu verhelfen. Individualistisch im Sinne von, dass Gott wirklich jeden Menschen für sich meint. Und ich denke, es gibt viel in der Seelsorge Jesu, wo er uns immer wieder ruft, auch zu diesem, komm zurück zu dem, wer du eigentlich bist. Peter Strauch hat es heute Morgen gesagt, in keinem biblischen Text beginnt es damit, dass es heißt, verhalte dich mal ordentlich und anständig, sei mal ein ordentlicher Christ und dann wollen wir mal gucken, wie das mit deiner Heiligung aussieht. Sondern umgekehrt, es sagt, du bist ein mit Christus befreiter Mensch. Er hat dich herausgerufen, du bist ein Kind Gottes, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist so. Punkt. Das hat Gott aus dir gemacht. Und jetzt leb doch dementsprechend. Nicht umgekehrt. Früchte entwickeln sich aus dem Baum und nicht der Baum, weil da Früchte gebraucht werden. Der Baum ist unsere Beziehung zu Gott. Wir brauchen heute vielleicht mehr als in jeder anderen Zeit eine klare, gelebte, persönliche Beziehung zu Gott. Ich sage Ihnen hiermit nichts Neues, aber ich möchte Ihnen sagen, wie ich glaube, was ich glaube, was das für uns heute ganz besonders deutlich heißt. Zuerst mal, wenn wir die Mitte finden wollen, dürfen wir die Mitte nicht rauslassen. Auch nicht aus den Geboten. Das erste Gebot wird meistens fehlzitiert. Die meisten Menschen zitieren das erste Gebot als, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wahrscheinlich sitzen jetzt eine Menge Leute, die sagen, ist doch so, oder? War das nicht? Das erste Gebot können Sie in 2. Mose 20, Vers 2 nachlesen, heißt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Mitte des ersten Gebotes ist, ich bin der Gott der Freiheit. Ich bin der Gott, der keine Sklaventreiber aushält. Alle anderen Götter sind Sklaventreiber und wenn sie das erste Gebot für sich so übersetzen, dass sie sagen, lass dich nie, nie, nie wieder versklaven, dann haben sie es, glaube ich, verstanden. Dass Gott sagt, ich bin der Gott der Freiheit, alle anderen Götter, auch übrigens die Götter schöner, schneller, weiter, dünner, sportlicher, reicher, bessere Autos oder bessere Motorräder, auch diese Götter sind Sklaventreiber, die dich knechten und unterwerfen. Der Gott der Freiheit sagt dir in seiner Bedienungsanleitung zum Produkt, was er gemacht, entwickelt und geschaffen hat, wie es funktioniert. Und deswegen heißt es dann auch ein paar Kapitel später in 5. Mose 6, Vers 20, wenn eure Kinder euch später fragen, und bitte, meine fragen mich und unsere fragen uns, oder? Wenn eure Kinder euch später fragen, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, dann gebt ihnen zur Antwort, wenn du dich nicht ordentlich verhältst, kommst nicht in den Himmel. Nein, was steht da? Dann gebt ihnen zur Antwort, auf die Frage, warum brauchen wir Werte? Als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen, doch der Herr befreite uns. Das ist die Antwort auf die Frage nach dem Warum der Werte. Gott ist ein Gott, der uns mit seinem starken Arm in die Freiheit führen möchte. Und wenn wir jetzt anstelle gesellschaftlich vorgesetzter Normen Beziehungsnetzwerke finden, weil wir eben in der Postmodernen leben, dann hoffe ich, dass es Beziehungsnetzwerke sind, in denen wir wirklich Beziehungen leben. Weil wenn wir Beziehungen leben, dann leiden wir unter dem Zerbruch von Beziehungen. Und wenn wir unter dem Zerbruch von Beziehungen leiden, dann stellen wir uns die Frage, was muss passieren, damit Beziehungen gelingen. Ich habe vor einigen Jahren eine Jugendfreizeit gemacht zu diesem ewigen Thema der Jugend, Liebe, Sex, Intimität und Partnerwahl. Und da haben wir von morgens 9 bis um 10:30 Thema gehabt, also so Referat und so, wie in der Schule halt auch, langweilig normalerweise. Und dann haben wir von 11 bis 12.30 Uhr Volleyballspiel angesagt gehabt. Und dann haben die einstimmig beschlossen, sie wollen das Volleyballspiel absagen. Und das Thema noch ein bisschen bearbeiten. Kann ich jetzt aus meiner Jugend mich nicht erinnern, dass wir eine Jugendfreizeit gemacht hätten, wo die Jugendlichen gesagt hätten, kein Volleyballspiel, ein bisschen mehr Themaarbeit noch. War aber so und einstimmig. Und ich habe dann hinterher auf der Heimfahrt, es waren keine obere Mittelklasse frommen Kids, sondern das waren so mit Punk und Sicherheitsnadel in der Backe und so. Ich hatte ein paar Kids im Auto auf dem Weg zurück nach Stuttgart dann. Und ich habe dann welche gefragt, warum wolltet ihr denn jetzt da noch weiterarbeiten am Thema, was war daran so interessant? Und dann sagte einer in seiner unnachahmlich einfühlsamen Art, bist du blöd. In meiner Klasse leben noch 2 von den Mitschülern mit beiden Eltern. Wenn du uns was darüber erzählst, wie Leben gelingt, dann hören wir zu, war die Antwort. Er hat's anders gesagt. Und ich möchte Sie einladen zu sagen, leben Sie es vor und reden Sie darüber, wie Leben gelingt. Die meisten Menschen, die ich in meiner Praxis habe, sind nicht so schrecklich glücklich. Die kommen meistens eben doch nicht, um zu sagen, Herr Giesekus, uns geht so gut, können Sie sehen, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und viele von denen sind gefangen, gebunden, sind süchtig. Sexsüchtig, putzsüchtig, eifersüchtig. Und von den sexsüchtigen Männern, die ich in den letzten 2 Jahren kennengelernt habe, ist keiner, der mir nicht in irgendeiner Art und Weise gesagt hat, dass er bei jeder Betonsäule, an der er vorbeifährt, überlegt, ob das nicht besser sein wird. Und bei den Männern und Frauen, die außereheliche Beziehungen angefangen haben, gibt's keinen, der nicht irgendwie überfordert war mit der einen. Ich finde das zwar himmelschreienden Wahnsinn, wenn ich mit einer Frau überfordert bin, mir eine zweite zu nehmen. Aber manche Leute machen sowas. Und sie merken, sie kommen dann nicht mehr raus. Ich möchte Sie einladen, darüber nachzudenken, wie Sie in Ihrem Leben, in Ihrer Gemeinde fördern können, dass wir eine ganz persönliche Liebesbeziehung zu Gott in den Mittelpunkt unseres Glaubens stellen. Kirche ist wirklich nicht dazu da, um moralische Normen zu predigen, sondern um eine Beziehung zu dem zu predigen, der die Wahrheit ist. Nicht nur die Wahrheit sagt, der die Wahrheit ist. Zweitens, dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen können, wie wir nicht religiös, sondern geistlich leben. Ich lasse die Frage offen. Drittens, dass Sie wirklich fragen, wo leben wir Gesetz und wo vertrauen wir uns liebevoll zubereiteten Ordnungen an? Leitplanken, die uns schützen. Fragen Sie sich, wo lebe ich Gesetz, weil ich doch glaube, dass Gott eigentlich der große Spielverderber im Himmel bin, bei dem ich dann Schuld bekennen muss, so wie so eine Geste, Demutsgeste, Halsschlagader hinhalten, damit der böse Oberwolf im Himmel eine Wisshemmung kriegt? Oder wo erlebe ich Gott als einen Gott, der leidenschaftlich die Menschen liebt und deswegen nicht möchte, dass sie ihn Mist bauen? Wo erlebe ich Gott als den Spaßverderber, gesetzlich? Und wo erlebe ich Gott als den großen Bewahrer und Schöpfer des Lebens, der mir Regeln fürs Leben gibt, damit das Leben gelingt? Stoppschilder sind ja auch nicht auf der Straße, um mich zu ärgern, sondern sie sind dafür da, dass ich nicht von Lastwagen überfahren werde. Übrigens, genauso wie bei der Straßenverkehrsordnung, gibt es keine Garantie, dass Sie nicht vom Lastwagen überrollt werden. Noch gibt es eine Garantie, dass Sie, wenn Sie ein Stoppschild überfahren oder eine rote Ampel vom Lastwagen überrollt werden. Es gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Und das gilt auch für Gottes Ordnungen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie heil ans Ziel kommen und gut leben, sehr viel höher ist, wenn Sie sich an die Ordnungen halten. Und wie fördern wir ganz persönlich, dass christliche Gemeinschaft ein Beziehungsnetzwerk ist, das nicht religiös als Organisation Regeln und Dogmatik verbreitet, sondern geistlich als Organismus Zugehörigkeit und Orientierung vermittelt? Vielen Dank fürs Zuhören.